HR Info. Politik.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der erste und wohl auch wichtigste Artikel des deutschen Grundgesetzes. Hier zu hören in einer Reggae-Version der Band Superjam. So hip war das Grundgesetz gefühlt noch nie. 70 Jahre wird es nun alt und erscheint beliebter, verehrter denn je zuvor. Und genau auf dieses Grundgesetz schauen wir jetzt in dieser Politiksendung. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Eine Verfassung ist der Grundpfeiler eines Staates, eine Art Handbuch oder Bedienungsanleitung, wenn man so will. Denn darin geregelt ist ja, wie ein Staat organisiert ist und welche Grundrechte die Bürgerinnen darin haben. So eine Verfassung entsteht meist aus einer besonderen Situation heraus, nach einer Neuordnung, konkreter oft Revolution, nach einem Krieg. So auch in Deutschland. Die drei Siegermächte in Westdeutschland beauftragten nämlich die Ministerpräsidenten nach dem Krieg, eine Verfassung auszuarbeiten. Bernd Wolf über die Anfänge dieses wichtigen Dokuments.
In nur zwei Wochen, in einem heißen August 1948, hat eine Expertengruppe im bayerischen Herrenchiemsee das Grundgesetz vorbereitet. Der Entwurf ging dann an den Parlamentarischen Rat nach Bonn. Dort feilten die vier Mütter und 61 Väter des Grundgesetzes an der Verfassung, die nicht Verfassung heißen sollte, um sich eine deutsche Wiedervereinigung nicht zu verbauen. 8 Monate später verkündete Konrad Adenauer, bis dahin der Präsident des Parlamentarischen Rates:
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Das neue Grundgesetz fußte auf seiner Vorgängerin, der Weimarer Reichsverfassung. Die Unterschiede zu ihr waren begründet mit den Erfahrungen aus der Nazizeit, dem Krieg und dem Holocaust. Die Grundrechte stellte man nach vorne, die Menschenwürde und den Föderalismus gar mit Ewigkeitsgarantie. Dann Persönlichkeitsrecht, Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Gleichberechtigung, vor allem die zwischen Mann und Frau. Parteien sollten künftig für Pluralismus sorgen. Heute ist das freiheitlich-demokratische Grundgesetz eine der modernsten Verfassungen der Welt. Vorbild für viele Länder und daher ein Exportschlager.
Bernd Wolf war das über die Anfänge des Grundgesetzes. Vielleicht hatten Sie das Grundgesetz ja schon mal in der Hand. Oft wird es ja bei Schulabschlüssen beispielsweise verschenkt oder bei Veranstaltungen kostenlos ausgegeben. Man kann es sich auch herunterladen oder kostenlos zusenden lassen. Das Grundgesetz ist ein, sagen wir mal, schlichtes Druckerzeugnis. Da geht es wirklich um die Informationen darin. Aber nicht so sehr um das Design. Und genau das wollte der Journalist Oliver Wurm ändern. Er hat das Grundgesetz als Hochglanzmagazin herausgegeben. Mit schicken Grafiken, Bildern, einem ganz anderen Aussehen. Und offenbar hat er dabei einen Nerv getroffen. Denn das Magazin verkauft sich richtig gut. Und mit Oliver Wurm spreche ich jetzt. Herr Wurm, Hand aufs Herz, wann hatten Sie denn das klassische Grundgesetz zum letzten Mal in der Hand? Und haben Sie sich damals schon gedacht, das könnte aber ein bisschen schöner aussehen?
Also ich musste tatsächlich selber überlegen, als ich mich jetzt so intensiv mit den Texten wieder beschäftigt habe, ob ich es überhaupt schon jemals gelesen habe, sprich in Gänze gelesen, und bin eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, möglicherweise mal während der Abiturzeit, Deutschleistung, Politik im Abitur, in Auszügen. Aber als ich angefangen habe, jetzt mit Ende 40 nochmal in den Schriften der Verfassung zu lesen, da kam mir das meiste wirklich total unbekannt vor. Also auch vom Aufbau, das meine ich halt, wie es strukturiert ist, wo es vielleicht auch Passagen hat, ja, wo es ein Gesetzestext ist, wo es jetzt ein bisschen salopp gesagt auch ein bisschen langweiliger ist und wo es einfach unfassbar fantastisch ist und wo einfach große Sätze einem entgegenkommen. Mir war das alles nicht so klar. Ich habe es im Prinzip jetzt als alter Mann nochmal neu entdeckt.
Wie kam denn dann diese Idee, dass man das Grundgesetz als Hochglanzmagazin verlegen kann oder sollte?
Ja, die ist so einfach, dass man sie fast gar nicht besser erfinden kann. Ich habe Fernsehen geguckt und der super sympathische Kollege Ranga Yogeshwar saß in einer Talkshow und schwärmte plötzlich von dem Grundgesetz, so aus dem Nichts, und begeisterte auch die Leute im Studio für seine Begeisterung oder nahm sie richtig mit und sagte, Mensch, jeder sollte mal die Verfassung lesen, das Grundgesetz, das ist die Nation. Ja, dann habe ich es bestellt, weil gibt es ja kostenlos zum Bestellen oder auch zum Downloaden im Internet bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort habe ich mir dann das Grundgesetz bestellt, es kam auch 2 Tage später, lag es in der Post. Ich habe mich abends darauf gefreut, darin zu lesen. und war begeistert, was ich sah. Aber ich sah es kaum. Ich habe Kontaktlinsen, das war alles so klein geschrieben. Es war so pergamentartiges Papier. Und mit jedem Satz, den ich weiterlas, beginnend mit der Präambel, die ja eine fantastische Vision eines Deutschlands in einem friedlich vereinten Europa ist, und dann über die Grundrechte und dann später die richterliche Unabhängigkeit. Also alle diese Highlights der Verfassung fand ich großartig, aber ich fand es wirklich so schlecht dargestellt. Und da ich passionierter Zeitschriften- und Magazinmacher bin seit vielen, vielen Jahren, habe ich gedacht, wir brauchen für diesen Text mal eine richtige Bühne. Und auf denen haben wir es jetzt gestellt.
Wie einfach oder wie schwierig ist es denn dann, das Grundgesetz zu verlegen? Wie ist das mit den Rechten? Muss man die dann irgendwie einkaufen? Wer hat die Rechte daran? Die Bundesrepublik? Oder kann jeder im Prinzip das Grundgesetz nochmal verlegen, wenn er möchte?
Ich habe mich das bewusst nicht gefragt und ich habe auch niemanden gefragt, weil ich zwei, drei Kollegen aus dem politischen Berlin dann irgendwann mal traf und sagte, was ich so mache und dann so beiläufig sagte, das darf man doch, oder? Und dann sagte der eine, ja, es ist ein Gesetzestext, warum soll es nicht dürfen? Und dann sagt der andere, und das war eigentlich der entscheidende Satz, schau mal, wir kennen dich, wir wissen, wie du das machst. Du wirst da mit einer maximalen Respekt reingehen. Du wirst das produktionstechnisch ganz, ganz schön machen. Du wirst da Geld investieren. Du bist ein Wahnsinniger. Also wir wissen, dass das großartig wird. Herr Schäuble kann das nicht wissen. Der googelt vielleicht, dass du ein Sportjournalist aus dem Sauerland bist, der jetzt das Grundgesetz verlegen will. Wie soll er dir da ein Okay geben, wenn er gar nicht weiß, wo es hinläuft? Ich hätte es natürlich im Auftrag der Bundesregierung oder einer staatlichen Institution machen können. Aber wäre es dann noch das gleiche Projekt? Ich glaube nicht. Das ist ein Projekt, was wirklich aus der bürgerlichen Mitte entstanden ist, also von mir und meinem Kumpel Andreas, weil wir einfach geglaubt haben, dass das Grundgesetz so fantastische Leitplanken auch gibt und Wertvorstellungen skizziert, wo ich sage, in so einem Land möchte ich gerne leben. Und das haben wir seit 70 Jahren da. Das sind unsere Spielregeln. Ja, da war ich halt einfach der Meinung, das muss jetzt mal so gelayout und designt werden, dass es einfach viele Menschen in die Hand nehmen und wieder eine Freude am Grundgesetz haben. Alle, wirklich alle haben mich für verrückt erklärt, als ich dann gesagt habe, wir drucken zum Start 100.000 Hefte. Das ist ein Volumen gewesen, was war sechsstellig, was ich zu Beginn dann auch mehr oder weniger riskiert habe. Aber wenn man so richtig davon überzeugt ist, dass das, was man da macht, was einem selber so gut gefällt, da habe ich mir gedacht, dann gibt es draußen bestimmt auch noch ein paar, denen das auch gefällt. Und mein Gefühl hat mir schon oft einen Streich gespielt, diesmal nicht. Es ist mittlerweile bei einer Druckauflage jetzt von 300.000 und ich glaube, wir fangen gerade erst an. Also es wird noch viel, viel mehr.
Gibt es etwas, was Sie jetzt vielleicht selber nochmal neu entdeckt haben, auch beim Verlegen und beim Setzen dieses neuen Grundgesetzes oder dieses neuen alten Grundgesetzes?
Ja, ich habe ganz, ganz viel jetzt erst auch richtig verstanden. Also wahrscheinlich braucht man auch ein bisschen Lebensjahre, um so in den Tiefen zu verstehen, warum das auch so fantastisch ist. Am Anfang habe ich wirklich gesagt, auch immer gesagt, ja, das ist pures Gold, dieses Grundgesetz, weil ich das vielleicht auch mal irgendwo aufgeschnappt hatte. Das kann schon sein. Aber in der Zwischenzeit bin ich echt zum Verfassungspatriot geworden, weil man mit der Zeit immer mehr versteht, wie klug es auch aufgebaut ist, dass sich eben die einzelnen Grundrechte, die ja die Essenz sozusagen sind, wie die sich auch gegenseitig korrigieren, wie die sich gegenseitig einschränken, aber gleichzeitig wieder jedem Einzelnen dann absolute Freiheit auch gewähren. Also es ist so klug aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie die das geschafft haben in den wenigen Monaten unter dem Eindruck. Sie müssen sich das vorstellen, wie lange ist es jetzt zurück, dass Deutschland Fußball-Weltmeister in Brasilien geworden ist? 5 Jahre. Das kommt einem doch vor, als wenn gestern Mario Götze das Tor geschossen hat. Und die saßen in Bonn und der Zweite Weltkrieg war erst 4 Jahre aus. 3 Jahre sogar nur, 3,5. Und das ist eigentlich eine fantastische Leistung, die man gar nicht hoch genug schätzen kann, dass dort ein Konstrukt entstanden ist, was uns 70 Jahre danach immer noch leitet. Natürlich müssen wir mal schauen, wenn wir sagen Artikel 5, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Zugang zu Informationen. Konrad Adenauer kannte das Internet noch nicht und das Internet macht nicht Halt vor Landesgrenzen. Das heißt, man kann es an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch noch ganz fein justieren und mal erweitern. Möglicherweise ist das Thema Kinderrechte, möglicherweise das Thema Umweltschutz. All diese Dinge muss man fein vielleicht reinarbeiten mit viel Respekt vor diesem Text. Denn das ist auch klar und das habe ich auch gelernt, überall da, wo es sozusagen mit dem Hackebeilchen passiert ist, da ist es eigentlich nicht besser geworden. Also Artikel 16a hieß früher mal ganz einfach, politisch Verfolgte genießen Asyl. Heute ist das eine Satzkonstruktion mit über 200 Wörtern und man versteht es kaum noch. Und das ist eigentlich schade, weil das Grundgesetz verstehe ich so als ja, eine Utopie, nee, eine Utopie ist falsch, ein Ideal, würde ich sagen. Und die Gesetze und die Richter Und alles Menschen, die damit arbeiten, die müssen versuchen, durch dieses Ideal ist der Filter, mit allem durchzukommen, was sie jetzt neu entscheiden. Und ich glaube, solange wir das Grundgesetz so interpretieren und verstehen, muss man nicht viel ändern. Aber man muss es an der einen oder anderen Stelle einfach in die Zeit heben. Wenn wir von Digitalisierung und totaler Veränderung unseres gesellschaftlichen Lebens sprechen in diesen Formen, dann muss man sicherlich das Grundgesetz daraufhin mal ein bisschen überprüfen, aber sehr, sehr vorsichtig.
Grundgesetz, das ist nicht eine Verfassung. Finden Sie es schade oder gerade richtig gut, dass es Grundgesetz heißt in Deutschland?
Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, hätte es auch gerne Verfassung heißen können, wenn ich es jetzt so einfach betrachte. Aber wenn man natürlich weiß, warum es Grundgesetz heißt, dann ist es natürlich schon wieder ein Gut an sich. Dass nämlich eben die Mütter und Väter damals gesagt haben, nein, wir wollen es eben nicht Verfassung nennen. Wir wollen es erst Verfassung nennen, wenn wir wiedervereint sind. Jetzt kann man sagen, hat man bei der Wiedervereinigung das alles ein bisschen holterdiepolter gemacht, hätte man die neuen Bundesbürger sozusagen mehr mitnehmen müssen, dass sie wirklich auch sagen, ja, wir wollen dieses Grundgesetz als unsere gemeinsame Verfassung. Ich glaube, man wäre zum gleichen Ergebnis gekommen. Aber das ist ja in der Rückbetrachtung immer so ein bisschen die Kritik, dass man vielleicht auch den einen oder anderen da ein bisschen überrannt hat in der Geschwindigkeit der Entscheidung, dass das alles jetzt so weitergeführt wird. Ich glaube, man wäre genau zu dem Ergebnis gekommen, wie wir jetzt gekommen sind und hätte man es vielleicht auch Verfassung nennen können.
Oliver Wurm ist ein Fan des Grundgesetzes und er hat den Text neu aufgelegt und in ein hochwertiges Magazin verpackt. Danke für das Gespräch. Tatsächlich ist das Grundgesetz ein sehr alter Text, der sich neuen Gegebenheiten immer wieder anpassen muss. Die Politik hat das zumindest in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder getan und sich immer wieder bemüht, die Verfassung up-to-date zu halten. Der Umfang des Grundgesetzes hat sich so im Laufe der Jahre nahezu verdoppelt. Christoph Scheldt aus der Politikredaktion hat einen Überblick über diese Neuerungen des Grundgesetzes.
Mal eben das Grundgesetz ändern, so einfach ist das nicht. Schließlich ist es ja auch konstitutiv für die Verfasstheit der Nation, das Fundament der Republik. Genug der Wortspiele. Eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat ist notwendig, Schulwissen. Trotz der hohen Hürde wurde es aber vergleichsweise häufig getan, das Grundgesetz geändert. Jeweils mit einem eigenen Gesetz. Insgesamt 63 Mal, also im Schnitt fast einmal pro Jahr, seitdem die Verfassung in Kraft ist. Was auffällt, die Änderungen verteilen sich etwas ungleich. 1968 zum Beispiel 3 Gesetze zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes. 1969 sogar 8. Nach 1976 wurde es ruhiger, erst 7 Jahre später das nächste Update. Manche Grundgesetzänderungen haben nur noch Experten auf dem Schirm, andere bleiben hängen. Gleich bei einer der ersten großen Debatten Anfang der 50er ging es ans Eingemachte. Wenige Jahre nach Kriegsende diskutiert Deutschland über den Wehrbeitrag, besser bekannt unter dem Stichwort Wiederbewaffnung. Die würde die deutsche Teilung zementieren, befürchtete zum Beispiel Erich Ollenhauer, damals stellvertretender SPD-Chef.
Heute bedeutet die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik im Rahmen der NATO den Verzicht auf eine aktive Politik für die Wiedervereinigung Deutschlands.
Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer argumentierte für die Gründung einer Bundeswehr.
Einziges Ziel der deutschen Wiederbewaffnung ist es, zur Erhaltung des Friedens beizutragen. In einer solchen militärischen Stärke, die lediglich für unsere Verteidigung ausreicht, kann niemand eine Bedrohung erblicken.
1956 wird das Grundgesetz geändert, die Wehrverfassung in Geltung gesetzt. 1968 erhält das Grundgesetz nach Meinung von Kritikern, und die sind bei dem Thema zahlreich, Dellen und Schrammen. Die erste große Koalition beschließt die Notstandsgesetze. Fast jeder 5. Grundgesetzartikel wird geändert. Im Katastrophenfall können jetzt Grundrechte eingeschränkt werden. Für viele in der außerparlamentarischen Opposition die Rückkehr des Obrigkeitsstaats.
SPD und CDU, lasst das Grundgesetz in Ruhe!
Im Rückblick viel Aufregung bei wenig Konsequenzen, denn angewandt wurden die Notstandsregeln nie. 1990 dann die große Debatte, stülpen wir der ehemaligen DDR das Grundgesetz über oder ist die Wiedervereinigung die Gelegenheit, sich vom Provisorium zu verabschieden und eine neue Verfassung für ein neues, vereinigtes Deutschland zu schaffen? So war das 1949 ja schließlich mal gedacht und ist in Artikel 146 auch niedergelegt. Und vielleicht kommt der ja auch noch irgendwann zum Zug, meinte der frühere Verfassungsrichter Winfried Hassemer.
Und es ist ja gar nicht fernliegend zu sagen, dass das Volk irgendwann einmal seine Verfassung gewissermaßen abstimmen muss. Also ich entnehme das dem 146.
Volkskammer und Bundestag entschieden sich für den Weg des Beitritts nach Artikel 23 Grundgesetz, festgelegt im Einigungsvertrag. Eine Volksabstimmung in ganz Deutschland wurde abgelehnt und so gilt das Provisorium bis heute für alle Deutschen. 1993 die nächste Grundgesetzänderung, der sogenannte Asylkompromiss.
Die Reform des Grundgesetzes Artikel 16 und die sie flankierenden Regelungen schränken die Möglichkeiten für eine Gewährung von Asyl wesentlich ein. Der Rechtsweg wird verkürzt und Abschiebungen werden erleichtert.
1998 wird es wieder emotional. Großer Lauschangriff. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist seitdem nicht mehr ganz so unverletzlich. Ist diese Grundgesetzänderung grundgesetzkonform? Die Frage darf man stellen, denn in der Tat kennt die Juristerei den Begriff des verfassungswidrigen Verfassungsrechts. Das Bundesverfassungsgericht sagte 2004, ja, man darf das, forderte aber auch, den großen Lauschangriff ein bisschen kleiner zu machen. 2006 die Föderalismusreform, 2009 die Schuldenbremse. Die vorläufig letzte Änderung war im März. Das sogenannte Kooperationsverbot wurde gelockert. Seitdem kann der Bund zum Beispiel mehr Geld in Schulen stecken.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht so wie es scheint. Was Menschen sich antun, ist unfassbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ob arm oder reich, dunkel oder bleich, alt oder weich.
Sie hören HR Info Politik. Was müsste sich an unserem Grundgesetz ändern? Nach einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes würde eine Mehrheit den Artikel 3 gern erweitern. Darin ist ja die Gleichberechtigung geregelt und das Diskriminierungsverbot festgehalten. Und bisher bezieht sich dieser Artikel explizit auf Diskriminierung wegen Geschlecht, wegen Religion, Glauben oder Herkunft, politische Anschauung oder Behinderung. Aber einige Menschen fordern, dass das erweitert werden müsste. 56% beispielsweise der Befragten fordern eine Ergänzung des Schutzes vor Diskriminierung wegen des Lebensalters. Und 52% befürworten wohl die Aufnahme eines Diskriminierungsschutzes wegen der sexuellen Orientierung. Gut möglich, dass diese Zusätze uns in der Zukunft beschäftigen könnten. Denn, wie die Geschichte zeigt, ist Gleichberechtigung ein Kampf und ein Kampf, der nicht von Institutionen geführt wird, sondern von besonders engagierten Menschen. Genau das könnte uns jetzt Elisabeth Selbert besonders anschaulich erzählen, wenn sie noch leben würde. Die Nordhessin hat nämlich dafür gesorgt, dass der Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" in das Grundgesetz als Artikel 3 aufgenommen wird. In genau dieser Form. Unser Reporter Michael Pschibilla hat die Enkelin von Elisabeth Selbert, Susanne Selbert, getroffen und nach dem Weg dieses Satzes ins Grundgesetz der Deutschen befragt.
Dafür musste sie lange, lange kämpfen und dafür ist sie auch über Land gezogen, hat vor Frauenverbänden, vor Gewerkschafterinnen die Frauen mobilisiert gegen die Bestrebungen, die Gleichberechtigung nicht deutlich genug im Grundgesetz aufzunehmen.
Dass Elisabeth Selbert überhaupt Einfluss auf das Grundgesetz hatte, lag daran, dass sie für die SPD, dem Parlamentarischen Rat, angehörte, der das Grundgesetz erarbeitet und beschlossen hat. Er hatte 65 Mitglieder, nur 4 davon waren Frauen. Ein Gespür dafür, welche Leistung hinter dem berühmten Satz ihrer Großmutter steckt, bekommt man auch, erläutert Susanne Selbert, wenn man den Gegenvorschlag betrachtet, den die CDU damals einbrachte.
Ja, der Gegenvorschlag lautete damals, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein sollten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann sollte ein Zusatz erfolgen. Das Gesetz muss Gleiches gleich. Es kann Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln.
Susanne Selbert ist selbst Juristin, Sozialdemokratin und war lange Vizelandrätin im Kreis Kassel. Derzeit leitet sie den Landeswohlfahrtsverband. Als ihre Großmutter 1986 starb, war die Enkelin 26 Jahre alt. Ihre Oma war eine beeindruckende Persönlichkeit, erinnert sich Susanne Selbert.
Sie war keine Großmutter, die uns nun gezeigt hat, wie man gedeckten Apfelkuchen backt, oder sie hat uns auch nicht von den Grimmschen Märchen erzählt. Aber dafür haben wir dann später, als wir etwas älter wurden, viel, viel miteinander diskutiert. Und auf diesem Wege hat sie uns ungemein viel mitgegeben. Und das ist ein Stück weit Mut, ein Stück weit Hartnäckigkeit und das ist Demokratieverständnis und das ist Engagement.
Elisabeth Selbert war in vielen Punkten eine ungewöhnliche Frau. Zu ihrer Zeit war sie die einzige Jurastudentin in Marburg. Ihre Zulassung als Rechtsanwältin in Kassel erkämpfte sie sich 1934, kurz bevor die Nationalsozialisten Frauen den Zugang zu juristischen Berufen endgültig verboten. Für die Gleichberechtigung, auch im bürgerlichen Gesetzbuch, stritt sie ihr Leben lang. Hier in einer Rede von 1949.
Mein Appell gilt den Frauen, die diese Zusammenhänge noch nicht gesehen haben, die politisch noch nicht erwacht sind. Sie müssen mithelfen.
Inzwischen sind viele Schulen nach Elisabeth Selbert benannt worden. Auch ein Verhandlungssaal des Bundessozialgerichts trägt ihren Namen. Dass die Kasseler Juristin vor einigen Jahren erneut ins Rampenlicht rückte, verdankte sie der Verfilmung ihres Einsatzes für die Gleichberechtigung und der prominenten Besetzung der Hauptrolle mit Iris Berben. 2014 wurde der Film Sternstunde ihres Lebens ausgestrahlt.
Das Grundgesetz regelt unser Zusammenleben und ganz an den Anfang unserer Verfassung sind die Bürgerrechte gerückt. Aber wie sieht es eigentlich mit den kleinen Bürgern aus, den Kindern? Auch dazu gibt es schon lange Ideen, wie man diese ins Grundgesetz besser inkludieren könnte, wie Roswitha Böhm berichtet.
Tatsächlich will die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorlegen. Der könnte trotz der notwendigen Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat gute Chancen haben. Denn auch aus den Reihen der Opposition gibt es viel Unterstützung für den Vorstoß.
Ich glaube, dass es politisch ganz wichtig ist, die Kinderrechte ausdrücklich ins Grundgesetz aufzunehmen, weil Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und nicht einfach nur mitgedacht werden dürfen,
sagt die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion Katja Dörner. Zustimmung kommt auch vom Fraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch.
Ich bin ein Gegner davon, dass man alles sofort in den Verfassungsrang hebt. Aber was das Thema Kinder und Kinderrechte betrifft, vertrete ich eine andere Meinung.
Katja Suding, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, kann sich in der Verfassung verankerte Kinderrechte prinzipiell vorstellen. Aber nur, wenn dadurch Elternrechte nicht geschwächt würden.
Es muss so sein, dass der Staat nur in letzter Konsequenz, wenn das Wohl der Kinder gefährdet ist, eingreifen darf.
Komplett anders beurteilt die AfD-Fraktion die Pläne. Sie lehnt die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ab. Geht es nach der SPD, könnten die Kinderrechte bald dort auftauchen, wo bereits Elternrechte festgeschrieben sind. In Artikel 6. Da heißt es unter Absatz 2, dass Eltern das Recht, aber auch die Pflicht haben, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Kinder würden dort aber nur als Objekt behandelt, nicht als Subjekt, meint Katja Mast, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD.
In der konkreten Abwägung im Alltag von Gerichten, von Jugendämtern, von Erzieherinnen und Erziehern spielt natürlich auch das Grundgesetz eine Rolle. Und dann heißt es immer, Elternrechte stehen drin, Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz.
SPD und Union hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, das anzugehen. Konkret soll das Kindeswohl in die Verfassung aufgenommen werden. Auch ein Recht auf Beteiligung von Kindern ist geplant, mit dem Ziel, dass ihre Meinungen und Interessen bei politischen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Die Unionsfraktion hatte sich lange gegen die Aufnahme von Kinderrechten gewehrt. Doch jetzt habe man sich aufeinander zubewegt, meint Nadine Schön, Vize-Fraktionschefin der Union.
Wenn ich sehe, dass heute noch geklagt wird gegen den Lärm an Kinderspielplätzen, dann haben wir offensichtlich ein gesellschaftliches Problem. Und wenn wir ein kinder- und familienfreundliches Land werden wollen, dann muss sich da einfach etwas in den Köpfen ändern.
70 Jahre ist unser Grundgesetz nun alt geworden, aber ist es damit eigentlich schon Zeit, in Rente zu gehen? Wie lange kann dieses Grundgesetz noch halten, standhalten, wo es doch immer neue Herausforderungen gibt? Klimawandel zum Beispiel, Digitalisierung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Gigi Deppe hat versucht, darauf eine Antwort zu finden, wie lange unser Grundgesetz uns noch erhalten bleiben wird.
Wird das Grundgesetz noch weitere 70 Jahre erleben? Nach einer neueren Untersuchung halten Verfassungen der Neuzeit im Schnitt nur 19 Jahre. Das heißt, nach 19 Jahren kommt typischerweise ein politischer Umbruch, die Gesellschaft verändert sich und erhält eine neue Grundstruktur. Da fällt positiv auf, dass das Grundgesetz jetzt schon 70 Jahre erreicht hat. Wäre es also zu viel erwartet, auf 140 Jahre zu hoffen? Wobei die US-Verfassung noch mehr Jahre auf dem Buckel hat, nämlich 231. Unmöglich ist es also nicht. Entscheidend dürfte sein, ob die Vorgaben flexibel genug sind, damit diejenigen, die das Grundgesetz auslegen, mit der Verfassung zurechtkommen. Wichtigste Frage ist dabei, ob das Grundgesetz in 70 Jahren überhaupt noch relevant sein wird. Denkbar und gut möglich erscheint, dass es nicht mehr gebraucht wird, weil andere Normen vorrangig sind, etwa europäische Regeln. Die EU hat sich die Europäische Grundrechtecharta gegeben und schon jetzt ist zu beobachten, dass diese EU-Regeln immer wichtiger werden. Ob das Grundgesetz noch weitere 70 Jahre erlebt, hängt natürlich davon ab, wie es sich zu zentralen Fragen der Zukunft positioniert. Zur Digitalisierung sagte die ursprüngliche Fassung von 1949 verständlicherweise nichts. Dann aber entwickelten die Verfassungsrichter 1983 beim Volkszählungsurteil aus den bestehenden Normen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Mit Datenschutz und Computergrundrecht ist möglicherweise ein gutes Grundgerüst für eine Kontrolle der Macht in der digitalisierten Gesellschaft geschaffen. Eine weitere Frage der Zukunft: Welche Rolle wird die Religion in der Gesellschaft noch spielen? Welche Freiräume werden für unterschiedliche Weltanschauungen gewährt? Wo verlangt der Staat neutrales Verhalten? Wo fördert er die Möglichkeiten für die Gläubigen? Gut möglich, dass sich die Auffassung durchsetzt, nur wenn der Staat möglichst religionsfern ist, lässt sich ein friedliches Zusammenleben verschiedener Glaubensrichtungen gewährleisten. Die ganz große Frage ist allerdings, ob das Grundgesetz stabil genug ist, sollte über das Land eine größere Krise hereinbrechen. Das wäre in den nächsten 70 Jahren eine echte Bewährungsprobe. Auch nach einem großen terroristischen Angriff, nach einer verhängnisvollen Umweltkatastrophe oder nach einem wirtschaftlichen Zusammenbruch müssten die Grundrechte noch respektiert werden. Erfahrungsgemäß finden sich in solchen Situationen immer schnell Gründe, warum die Menschenrechte nicht beachtet werden können. Und dann gilt es, widerständig zu sein. Immerhin tragen die aktuellen Feierlichkeiten zu 70 Jahre Grundgesetz bei vielen Menschen dazu bei, die innere Verbindung mit der Verfassung zu festigen. Das hilft, sollte einmal im Krisenfall die Wertschätzung verblassen.
Gigi Deppe über das Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn man so will, unseres Grundgesetzes. Eines ist zumindest klar: Wie lange und in welcher Form das Grundgesetz existiert und angewendet wird, das obliegt der Politik und den BürgerInnen der Bundesrepublik. Diese haben das Grundgesetz offenbar akzeptiert, ja fast lieben gelernt, obwohl sie noch nicht mal darüber abgestimmt haben. Wie es in Zukunft aussehen soll, das liegt allerdings sehr wohl in den Händen der Bürgerinnen und Bürger. Das war HR Info Politik zum Grundgesetz. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Diese Sendung gibt es zum Mitnehmen für die Hosentasche, fürs Auto oder daheim als Podcast unter hrinforadio.de.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht so wie es scheint. Was Menschen sich antun, ist unfassbar. Setzt gleich, ob arm oder reich, dunkel oder bleich, alt oder weich. Paragraph 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht so wie es scheint. Kann nie werden sein, wo einmal Hass war.